Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer, schönen guten Tag. Bienen, Schwalben und Algen, Bären, Urwälder und Gräser haben auf den ersten Blick nicht so viel mit Wirtschaft zu tun. Aber die Artenvielfalt auf unserem Planeten hat einen gewaltigen Einfluss auf den globalen Wohlstand. Über 50% des weltweiten Bruttoinlandsproduktes, sagen Expertinnen und Experten, hängen direkt oder indirekt von funktionierenden Ökosystemen ab. Es geht nicht nur um Wohlstand, es geht um Krisen, um mögliche Hungersnöte. Heute beginnt in Kolumbien die Weltnaturkonferenz COP16. Wir schauen uns das genauer an und verraten Ihnen, warum Landwirte bei Schwalben auf ihren Höfen hin und her gerissen sind und außerdem, warum eine Anlage für die Wiederaufbereitung von Batterien so viel Aufmerksamkeit bekommt. Wir blicken auf den Digitalgipfel der Bundesregierung in Frankfurt am Main und wir blicken auf ein Thema, das uns seit Monaten begleitet, den Industriestrompreis. Fast alle haben erkannt, dass Biodiversität kein Nischenthema für Tier- und Pflanzenfans ist. Es geht, das ist keine Übertreibung, um das Überleben unseres Planeten. Die Vereinten Nationen, die diesen Planeten erhalten wollen, haben das in diesem Jahr sehr deutlich zusammen choreografiert. Neben der Weltnaturkonferenz COP16, die heute beginnt, und der Weltklimakonferenz laden die UN in diesem Jahr noch zu einer Anti-Plastikmüll-Konferenz. Solche Veranstaltungen stehen ja manchmal im Ruf, dass viel besprochen und versprochen wird und sich doch wenig ändert. Bleibt das so? Jule Reimer blickt voraus.
Es soll ein Umsetzungstreffen werden. Auf der Weltnaturkonferenz in Cali werden die Mitgliedstaaten der UN-Biodiversitätskonvention ihre nationalen Strategien gegen den Ökosystemverlust samt Aktionsplänen vorstellen. Eigentlich. Doch mehr als 3/4 der Staaten kommt mit leeren Händen nach Kolumbien. Darunter auch Deutschland. Denn die von Umweltministerin Steffi Lemke entwickelte Biodiversitätsstrategie hängt in der Regierungsabstimmung der Koalition fest. Astrid Schomaker, Chefin des UN-Biodiversitätssekretariats, zeigte dafür im Interview mit dem Deutschlandfunk ein gewisses Verständnis.
Viele haben uns berichtet, dass es sehr lange dauerte, innerhalb der Regierung ein Verständnis dafür zu schaffen, dass die Natur aus der Naturschutzecke raus muss. Sondern dass es jetzt nicht darum geht, dass wir hier mal noch 10% neue Bäume pflanzen oder nicht nur darum geht, sondern dass wir uns eben auch angucken, wie sind unsere Energiesysteme, wie ist unsere Landwirtschaft. Und das sind komplexe Fragen, die wirklich eine Abstimmung regierungsweit bedürfen.
Bis 2030 soll je ein Drittel der weltweiten Landfläche und der Meere unter Schutz gestellt sein. Beschädigte Ökosysteme wie Moore und Wälder sollen wiederhergestellt werden, damit sie als CO2-Senke dienen und helfen, die Klimaerwärmung preisgünstig abzufedern. Auch die stark verschmutzten Meere benötigen eine Entlastung, weshalb in Cali auch eine künftige UN-Antiplastikmüllkonvention verhandelt wird. Wesentliche Ursachen für den starken Artenverlust ist die Zerstörung von Lebensräumen der Pflanzen und Tiere durch Bebauung, Landwirtschaft und Bergbau. Was auch den Menschen betrifft, weil die gleichen Ökosysteme geschwächt werden, frische Luft, sauberes Wasser und fruchtbare Böden bereitzustellen.
Jule Reimer war das. Sie berichtete über die Weltnaturkonferenz COP16, die heute in Kolumbien beginnt. Und von der großen Weltbühne gehen wir in Ställe und Lagerhallen von deutschen Bauernhöfen. Es geht aber weiterhin um Artenvielfalt. Schwalben sind Bäuerinnen und Bauern eine große Hilfe, weil sie Insekten verspeisen und an ihre Jungen verfüttern. Doch die Tiere machen auch Dreck und das passt mit hygienischer Produktion von Nahrung nicht so richtig gut zusammen. Deshalb verschließen manche Landwirte ihre Gebäude hermetisch oder zerstören Schwalbennester sogar. Das wiederum treibt Tierschützer um. Michael Watzke hat sich das für uns angeschaut.
So klingen Rauchschwalben kurz vor dem Abflug nach Süden.
Schwalben sind Zugvögel, was auch Sinn macht, wenn man Fluginsekten frisst. Da hat man im Winter hier schlechte Karten. müssen also nach Süden ausweichen im Winterhalbjahr, tun das auch und ziehen tatsächlich ziemlich weit, also südlich der Sahara in Afrika überwintern sie.
Sagt Olaf Strub vom Naturschutzbund NABU. In diesen Wochen treten die Vögel mit den markant gepfeilten Flügeln ihre Reise an. Wenn sie im Frühjahr wiederkommen, suchen sie sich normalerweise dasselbe Schwalbennest, das sie im Herbst verlassen haben. Sie sind nesttreu, erklärt Rieke Wüpping, Umweltingenieurin beim Landesbund für Vogelschutz in Bayern.
Wenn sich eine Jungschwalbe ein neues Nest ausgesucht hat, dann kommt die auch jedes Jahr wieder an das Nest zurück. Selbst wenn sich die Bedingungen ein bisschen verschlechtern, kommen die Alttiere auf jeden Fall noch zurück. Und wenn dann die Türen, Fenster geschlossen sind, dann kommen sie einfach gar nicht mehr dahin.
Genau das passiert immer häufiger, klagt die Schwalbenexpertin Wüpping. Denn viele Landwirte schirmen das Innere ihrer Höfe gegen die Vögel ab. Manche zerstören sogar die Schwalbennester.
Uns wurde zugetragen, dass LandwirtInnen von Zertifizierungsstellen darauf hingewiesen werden, Nester von Rauchschwalben zu entfernen. Diese Zertifikate werden vom Lebensmitteleinzelhandel, also von Lidl, Aldi, Edeka, Rewe und Co. gefordert. Das sind keine staatlichen Zertifikate, also die werden nicht vom Staat gefordert, sondern privatwirtschaftlich.
Betroffen sind vor allem Obst- und Gemüsebauern. Wenn sie ihre Ernte an die großen Handelsketten verkaufen möchten, brauchen sie zum Beispiel das Gütesiegel der Zertifizierungsstelle Global Gap. Das Unternehmen mit Sitz in Köln schreibt auf Anfrage zu Schwalbennestern in Lebensmittellagerstätten:
Das Vorhandensein von Vögeln und Staub kann pathogene Organismen verbreiten, die frische Nahrungsmittel und Wasser verunreinigen. Man muss dabei sowohl direkte als auch indirekte Kontaminationswege betrachten. Beispiele indirekter Kontamination sind die Hinterlassenschaften von Vögeln. Sogar wenn deren Exkremente nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen, besteht ein signifikantes Risiko von Querkontamination.
Deshalb fordert Global Gap von Bauern, die das begehrte Gütesiegel erhalten wollen,
das Brüten von Vögeln unter dem Dach von Nahrungsmittellagerstätten durch adäquate Kontrollen zu unterbinden, zum Beispiel durch Glasscheiben, Netze oder Vorhänge. Das Töten von Vögeln ist nicht erforderlich.
Das würde auch gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstoßen. Dort ist in § 44 bereits das Zerstören von Nestern besonders geschützter Arten unter Strafe gestellt. Rauchschwalben stehen auf der Vorwarnstufe der Roten Liste besonders gefährdeter Arten, sagt Ornithologin Wüpping.
Der Rückgang ist einfach da. Das belegen auch Zahlen. Ich glaube, dass es in Zukunft wichtig ist, die jetzigen Brutplätze zu erhalten. Wir haben einen Hofsterben, da werden viele Nester verschwinden und auch die Brutplätze verschwinden.
Schwalben sind Kulturfolger. Sie haben wenig Scheu vor dem Menschen. Der Mensch wiederum verbindet mit Schwalben Glück und Zufriedenheit. Im Film Ein ganzes Leben, nach dem Roman von Robert Seethaler, sagt die Hauptdarstellerin:
Ich mag die Schwalben, Glücksbringer. Sie halten's böse fern vom Haus.
Die meisten Landwirte fühlen sich in einer Zwickmühle gefangen. Sie wollen die Schwalbennester nicht entfernen, denn jedes brütende Schwalbenpärchen vertilgt und verfüttert pro Saison mehr als 1 Kilogramm Mücken, Fliegen und Insekten an seine Küken. Das Problem des Vogeldrecks lässt sich mit einfachen und wirksamen Maßnahmen beheben, sagt Rieke Wüpping.
In Ställen wird es zum Beispiel schon sehr häufig gemacht. Da werden einfach unter den Nestern mit einem gewissen Abstand Kotbretter angebracht, die super funktionieren. Die Vögel koten tatsächlich unter ihren Nestern ab.
Die Vogelforscherin vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern will nun die großen Handelsketten auf das Problem der verschwindenden Schwalbennester aufmerksam machen. Schließlich hätten es die Schwalben in diesem Jahr schon schwer genug. Wegen des plötzlichen Temperatursturzes im verregneten September seien in Süddeutschland tausende Vögel entkräftet vom Himmel gefallen. Sie hätten einfach nicht genug Futter gefunden, um Energie für den tausende Kilometer langen Flug in den Süden zu tanken.
Michael Watzke war das. Und von Bayern gehen wir, ist nicht weit, nach Baden-Württemberg. Zugegeben, die Elektromobilität lahmt gerade ziemlich, vor allem in Deutschland. Die meisten Expertinnen und Experten sind sich aber einig, die Zukunft wird elektrisch. Doch wenn es immer mehr E-Autos geben soll, werden immer mehr Batterien gebraucht. Für die wiederum braucht es Rohstoffe, die endlich sind. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Damit die Rechnung aufgeht, müssen E-Auto-Batterien recycelt werden. Als erster deutscher Autohersteller hat heute Mercedes eine entsprechende Fabrik eröffnet. Dass die Politik das Thema ernst nimmt, zeigt sich auch daran, dass der Kanzler zur Eröffnung kam. Wer war noch dabei? Unser Reporter Thomas Wagner.
3, 2, 1 und Start. Der Auftakt, sehr theatralisch inszeniert. Bundeskanzler Olaf Scholz und Mercedes-Vorstandschef Ola Källenius legen ein altes E-Mobil-Batteriemodul auf ein Förderband. Das verschwindet nach wenigen Augenblicken im Nirgendwo, gleich in der angrenzenden Fabrik. Keine Fabrik wie der andere. Eine Fabrik zum Recycling alter Batterien aus alten Elektroautos.
Weltweit ist Mercedes-Benz der erste Automobilhersteller, der eine solche Anlage selbst aufgebaut hat.
Eine Anlage, die, so Mercedes-Vorstandschef Ola Källenius, in 1,5 Jahren Bauzeit in der badischen Kleinstadt Kuppenheim an die bestehende Mercedes-Fabrik angedockt worden ist. Eine Anlage, die aus alt neu macht, die die Stoffe aus alten E-Auto-Akkus so nutzt, dass neue Akkus daraus entstehen, und zwar mit einer sehr hohen Recyclingquote. Mercedes-Produktionsvorstand Jörg Burzer.
Mit einer Recyclingquote von mehr als 96% schaffen wir hier sinnbildlich eine Mine für Batterien von morgen.
Will heißen, statt aus klassischen riesigen Kobalt- und Lithiumminen irgendwo in Argentinien, Bolivien oder Chile, kommen die Rohstoffe in diesem Fall aus der Recyclingfabrik. In einem wesentlich umweltfreundlicheren Verfahren.
Also wir haben ja vorhin gesehen, das Batteriemodul wird vorne auf das Band gelegt, läuft dann hier hoch, das Förderband hoch, in den Schredderturm.
Produktionsplaner Markus Mattia führt in der neuen Batterierecyclingfabrik an einem riesigen Geflecht an metallischen Röhren und Kesseln vorbei. Auf dem Boden stehen Plastikbehälter, Aufschrift FE wie Eisen, CU wie Kupfer, auf einem steht Plastik. Alles Bestandteile, die durch das mechanische Zermahlen der alten Batterien zerkleinert und danach vorsortiert in die Behälter geführt werden.
Übrig bleibt die sogenannte schwarze Masse. In ihr stecken wertvolle Rohstoffe wie Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt. Und jetzt kommt der Unterschied. Wir extrahieren diese Elemente nicht in einem Hochofen, sondern in einem chemischen Prozess. Sortenrein. In Batteriequalität.
Was, so Mercedes-Chef Ola Källenius, deutlich umweltfreundlicher sei als das häufig praktizierte Verbrennen alter Batterieelemente. 96% Recyclingquote bedeutet einen fast geschlossenen Kreislauf. Ein wichtiger Aspekt, denn die Gewinnung der benötigten Materialien aus Recycle-Batterien sei deutlich günstiger als der Abbau von solchen Rohstoffen aus Bergwerken, so Produktionsvorstand Jörg Burzer.
Ja, das hängt natürlich immer sehr stark von den Rohstoffpreisen ab. Das sind ja teilweise börsengehandelt. Aber was ja für uns ganz, ganz wichtig ist, ist auf der einen Seite die Wirtschaftlichkeit, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Unabhängigkeit von Minen, sodass wir hier uns auch strategisch entsprechend aufstellen können.
Da schwingt die Erinnerung an unterbrochene Lieferketten mit. Für Bundeskanzler Olaf Scholz ist Hightech made in Germany und dazu gehöre auch die neue Batterierecyclingfabrik das weitaus bessere Instrument, um der Konkurrenz aus China zu begegnen, als Strafzölle gegen chinesische Autos.
Deshalb bin ich gegen Zölle, die uns selbst schaden. Protektionismus und Handelskriege schaden uns. Und deshalb brauchen wir nicht die besten Zölle, sondern die besten Autos und die modernsten Technologien. Diese in Europa einzigartige Fabrik zeigt, wie viel Potenzial in unserem Land steckt.
Zukünftig sollen die Rohstoffe für 50.000 E-Auto-Batterien aus der neuen Fabrik in Kuppenheim kommen, für die Mercedes einen, wie es hieß, niedrigeren zweistelligen Millionenbetrag investiert hat.
Das war ein Beitrag von Thomas Wagner. Und der Kanzler war heute nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in Frankfurt am Main. Dort waren auch der Bundeswirtschafts- und der Bundesverkehrsminister. Sie alle kamen nach Frankfurt zum Digitalgipfel der Bundesregierung. Gipfel, das klingt nach Höchstleistungen und großen Zielen. Aber viele Ziele, die bleiben noch unerreicht, zum Beispiel bei der Digitalisierung von Behörden. Riesenthema in diesem Jahr, Sie ahnen es vielleicht, KI, künstliche Intelligenz. Kann Deutschland da vorne mitmischen? Aus Frankfurt am Main berichtet Johannes Kuhn.
Ein Jahr vor der Bundestagswahl hat die Ampelregierung eine Botschaft. Innovation und Digitalisierung in Deutschland sind besser als ihr Ruf.
Erst kürzlich hat der BDI den Innovationsindex für 2024 veröffentlicht. Und Deutschland liegt da ganz anders, als man sonst so zeitungslesend und sich umhörend das mitbekommt. Bei allem Verbesserungspotenzial auf Platz 2 aller großen Industrieländer.
Bundeskanzler Olaf Scholz verweist dabei, wie sein Digitalminister Volker Wissing, auch darauf, dass vor allem der 5G-Mobilfunkausbau und mit Abstrichen auch der Glasfaserausbau an Fahrt aufgenommen haben. Wissing bringt das sogar dazu, einen kühnen Vorschlag zu formulieren.
Ich bin mir sicher, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, eine Digital-Only-Strategy zu fahren, von der Digitalstrategie zur Digital-Only-Strategie. Wir müssen beginnen, analoge Parallelstrukturen konsequent abzubauen.
dass gelobte Projekte wie E-Rezept und digitale Patientenakte lange Anlaufphasen hatten und die Verwaltungsdigitalisierung weiterhin stockt? All das findet bei der jährlichen Leistungsschau der Bundesregierung nur am Rande Erwähnung. Stattdessen will die Bundesregierung wahrnehmbar Optimismus verbreiten. So formuliert Robert Habeck ein ehrgeiziges Ziel.
Man muss sagen, dass in dem Bereich der sprachlichen AI-Programme die Amerikaner die Nase vorn haben. Aber die großen Datenschätze, die die deutschen Unternehmen haben, und zwar nicht nur die großen DAX-Konzerne, sondern der klassische deutsche Mittelstand, die sind ein fantastisches Fundament, um dieses Rennen nicht nur nicht zu verlieren, sondern auch zu gewinnen.
So weit ist es zwar noch nicht, doch Ralf Wintergerst, Chef des IT-Branchenverbands Bitkom, macht inzwischen zumindest einen kleinen digitalen Mittelstand aus.
Wir haben viele Unternehmen, die vordenken. Wir haben langsam erkennend einen kleinen digitalen Mittelstand, der sich so schrittweise entwickelt, der noch ein bisschen mehr Kapital braucht, dass er wachsen kann. Ja, und natürlich wäre es für Deutschland gut, diese 1000 Unternehmen mit 100 Millionen Digitalumsatz zu haben, damit wir einen neuen Mittelstand haben, einen transformierten Mittelstand. Aber wir sind halt eine digitale Kolonie, wir sind abhängig.
Die technologische Abhängigkeit von den USA und teilweise China, auch sie schwebt über dem Digitalgipfel. Denn die großen Investitionssummen, die für KI-Entwicklung oft nötig sind, sind in Europa kaum aufzubringen. Das kritisiert auch der Bundeskanzler.
Dass so viele an deutschen Universitäten Ausgebildete bei der Entwicklung auch der Large Language Modelle in den USA dabei sind, ist ja eine Aussage. Erstens über das Potenzial, das hier vorhanden ist. Aber es ist gleichzeitig eine Aussage über die Frage, wie sehr die Wachstums- und Finanzierung von Unternehmen über Eigenkapitalmärkte in Europa hinterherhinkt.
Scholz betonte einmal mehr, auf EU-Ebene die Schaffung eines gemeinsamen Kapitalmarkts voranbringen zu wollen. Und er forderte, Wissen über künstliche Intelligenz stärker zu verbreiten.
Wir müssen künstliche Intelligenz zu etwas machen, über das es ein funktionierendes Alltagsverständnis gibt. Das halte ich für das Ausschöpfen der Wachstumspotenziale unverzichtbar.
Oft wüssten Firmen nicht, dass KI spezielle Probleme lösen und ihre Geschäftsmodelle modernisieren könnte. Das deckt sich mit den Aussagen von Fachleuten und Praktikern auf diesem Digitalgipfel. Denn Teile des klassischen Mittelstands tun sich demnach mit der Technologie weiterhin schwer.
Johannes Kuhn war das. Dass sich die deutsche Industrie über schlechte Bedingungen am Standort Deutschland beschwert, über vermeintlich schlechte Bedingungen, das gehört zum Geschäft. Die Klagen sind in Richtung Politik gerichtet, die möge die Bedingungen verbessern. Die Wirtschaft klagt seit Jahren, dass die Strompreise für energieintensive Unternehmen höher sind als in vielen anderen Ländern. Ein Wettbewerbsnachteil, so die Klage. Teile der Ampelkoalition wollen reagieren, alle wollen reagieren, aber es gibt Uneinigkeit, wie man reagiert. Und ja, Teile der Ampelkoalition, das zeigt schon, dass beim Thema Industriestrompreis weiterhin Uneinigkeit herrscht. Volker Findhammer berichtet.
Es ist inzwischen ein Thema mit einer langen Halbwertszeit. Die Strompreise für die Industrie in Deutschland, die seit dem Wegfall der Gaslieferungen aus Russland deutlich gestiegen sind und sich zu einem Wettbewerbsnachteil für die energieintensiven Branchen, aber auch darüber hinaus entwickelt haben. Zumal die Klimaziele und der Ausbau der erneuerbaren Energien für zusätzliche Preissprünge etwa bei den Netzentgelten gesorgt haben. Und für BDI-Präsident Sigrid Rosswurm ist das eine Wachstumsbremse ohnegleichen.
Deutschland ist ein Industrieland und hat keine Alternative. Das Problem ist nur, dass wir momentan in beiden Zielrichtungen nicht auf dem richtigen Pfad sind. Wenn wir so weitermachen, werden wir die Klimaziele nicht erreichen und werden als Industrieland immer weiter in den Tabellen nach hinten durchgereicht. Also umsteuern ist angesagt und zwar massiv.
Diese Botschaft ist in der Politik schon lange angekommen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz greift die Frage immer wieder auf, wie etwa zuletzt bei seiner Regierungserklärung in der vergangenen Woche.
Wenn Strom eine solche Bedeutung hat, darf er eben auch nicht zu teuer sein.
Und diese Aussage stellt in der Ampelkoalition auch niemand in Frage. Im Gegenteil.
Wenn wir eine positive Veränderung wollen für die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land, dann muss was passieren.
Sagt auch der FDP-Generalsekretär Bijan Dirserai, um gleich danach wieder bei einem Grundsatzproblem dieser Ampelkoalition zu landen.
Das setzt natürlich voraus, dass hier ein gemeinsames Verständnis in der Bundesregierung existiert, welche Maßnahmen notwendig sind und vor allem, ob man die Bereitschaft hat, auch diese Maßnahmen auch gemeinsam umzusetzen.
Aber genau da geht der Streit munter weiter. Grüne und SPD hatten bereits im vergangenen Jahr für einen staatlich subventionierten Industriestrompreis geworben, um die Großverbraucher zu entlasten. Die Liberalen haben sich immer wieder dagegen ausgesprochen. Der FDP-Generalsekretär hat das erst am Wochenende erneut getan, mit dem Hinweis, mit der FDP werde es keine Subventionspolitik geben, die einige wenige auf Kosten vieler anderer besser stelle. In dieser Frage hat sich die Koalition verhakt. Allein bei den Netzentgelten hat der Bundeskanzler in der vergangenen Woche angekündigt:
Es wird keine Explosion der Netzentgelte im Übertragungsnetz geben. Darauf können sich die Unternehmen in Deutschland verlassen.
Denn die Netzentgelte sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen und belaufen sich inzwischen auf ein Viertel des Strompreises und fallen regional sehr unterschiedlich aus. Da hat auf der einen Seite die Bundesnetzagentur jetzt den Hebel für eine gerechtere Verteilung umgelegt, weshalb die Belastungen in Regionen mit viel Wind- oder Solarstrom künftig sinken dürften. Aber auch der Bund könnte seinerseits nicht genutzte Fördermittel aus dem Klimafonds für die Senkung der Netzentgelte nutzen. So wurde es zumindest in der Wirtschaftsinitiative angekündigt. Beschlossen ist das jedoch noch nicht.
Das war ein Beitrag von Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Wir haben nach Kolumbien geschaut in dieser Sendung. Wir waren in Bayern, Baden-Württemberg und Berlin. Wir waren in Frankfurt am Main. Und da gehen wir jetzt nochmal hin. Claudia Werlest, unsere Börsenreporterin. Claudia, wir haben in dieser Sendung über die Weltnaturkonferenz berichtet, über Biodiversität. Da sind auf der einen Seite also harte Zahlen in der Börsenwelt und die Tier- und Pflanzenwelt. Passt auf den ersten Blick nicht zusammen. Oder etwa doch?
Ja, das ist richtig. Auf den ersten Blick passt das wirklich nicht zusammen. Das Problem ist halt, wenn Tier- oder Pflanzenarten aussterben, dann sind die Folgen ja nicht unmittelbar zu spüren. Das muss auch nicht direkt vor der eigenen Haustür passieren. Und man kann das auch nicht unbedingt in Zahlen messen. Aber es gibt Veränderungen in der Landwirtschaft, das spüren wir. Es gibt Veränderungen, was das Klima betrifft. Vor allem die Folgekosten sind mittlerweile massiv. Und wenn man sich mal ein bisschen umhört, die einen sagen, an den Finanzmärkten, da spielt das keine so große Rolle. Andere fangen durchaus an, dieses Thema ernster zu nehmen. Finanzmärkte sind nun mal ein wichtiger Player. Es geht um Geld und es geht vor allen Dingen auch darum, für was das Geld ausgegeben wird.
Zweites Thema dieser Sendung. Wir haben darüber berichtet, dass Mercedes jetzt in einer eigenen Fabrik E-Auto-Batterien wieder aufbereitet. Da geht es ja um die Hoffnung auf eine passend nachhaltige Zukunft in einer Gegenwart, im Hier und Jetzt, in der viele Autobauer Absatzprobleme haben. Hoffnung oder Frust? Was überwiegt?
Es ist wirklich beides. Die Sorgen, was den Absatz betrifft, sind ja durchaus vorhanden. Der Chef von Mercedes-Benz fordert jetzt im Zollstreit der EU mit China einen Aufschub der geplanten Maßnahmen. Wir brauchen mehr Freihandel statt neuer Handelshemmnisse, sagt er. Und er sagt das nicht ohne Grund, denn wenn chinesische Fahrzeuge mit Zöllen belastet werden, dann kann das indirekt durchaus auch deutsche Hersteller treffen. Und ja, Nachhaltigkeit, das ist ein sehr großes Thema für die Hersteller, dürfte in Zukunft auch immer wichtiger werden. Es ist Teil des Transformationsprozesses, in dem sich die Autobauer momentan befinden. Und es geht ja weit, weit darüber hinaus. Es geht ja wirklich darum, unabhängiger zu werden von Rohstoffquellen. Der Bundeskanzler hat das so formuliert: Wir brauchen die besten Autos, wir brauchen nicht die besten Zölle.
Der deutsche Aktienindex zuletzt auf hohem Niveau, auf sehr hohem Niveau. Bleibt das so?
Nein, heute hat er sich zwischenzeitlich von seinem Tagestief wieder etwas erholt, steht aber jetzt rund 1% tiefer bei 19.464 Punkten. Das sind Gewinnmitnahmen.
Und es gibt mal wieder ein Rekordhoch beim Gold. Warum?
Zwischenzeitlich hat es immer wieder neues Rekordhoch gegeben. Den vierten Handelstag in Folge sehen wir jetzt neue Höchstwerte. Das hängt unter anderem mit der Aussicht auf weiter sinkende Zinsen zusammen. Sowohl in den USA als auch in der Eurozone sinken die Zinsen. Dann werden ja Anlageformen, die Zinsen einbringen, weniger interessant. Und ja, wer Gold im Depot hat, der bekommt dafür keine Zinsen. Dann ist da noch der Konflikt im Nahen Osten. Es wird ja auch immer gesagt, Gold ist so etwas wie eine, ja, ich sag mal, Krisenwährung in turbulenten Zeiten. Und turbulent sind die Zeiten momentan.
Kurz der Blick auf SAP.
Europas größter Softwarekonzern wird heute nach Börsenschluss in den USA Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen. Es wird damit gerechnet, dass die Geschäfte rund um das Thema Cloud wieder besser ausgefallen sind.
Zwei Werte interessieren uns noch, der Eurokurs und der Anleihmarkt.
Der Euro wird mit einem $0,0829 gehandelt am Nachmittag und die Umlaufrendite, die ist gestiegen und zwar von 2,17 auf 2,2%.
Das war Claudia Werle für uns an der Börse in Frankfurt am Main. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Benjamin Hammer.